ARD.
SWR Kultur. Forum.
Europa nach der Richtungswahl. Wohin steuert die EU? Am Mikrofon Gregor Papsch. 361 Millionen Wählerinnen und Wähler in Europa haben ein deutliches Zeichen gesetzt. Die EU wird konservativer. Vor allem Parteien an den rechten Rändern legen europaweit zu. In Frankreich, Italien, Ungarn, Österreich gewinnen die europakritischen Stimmen. In Deutschland landet die AfD auf Platz 2, in Ostdeutschland ist sie sogar stärkste Kraft. All das wird Folgen haben für die Zusammensetzung des EU-Parlaments, die neuen Machtverhältnisse auch in der Kommission. Und viele Fragen stehen im Raum. Was bewirkt das Erstarken der Rechten in Europa? Wie einig ist diese EU eigentlich noch? Die Einigkeit beschwört, aber offenbar immer weniger zu ihr findet. Und worauf müssen wir uns in Deutschland einstellen vor den Landtagswahlen im Osten? Darüber sprechen wir live in diesem Forum auf SWR Kultur. Mit dabei Professor Dr. Ulrich Eid, Politikwissenschaftler an der Universität Freiburg. Aus Brüssel ist Sophie Pornschlegel zugeschaltet, Direktorin bei der Denkfabrik Europe Jacques Delors. Und in Berlin begrüße ich Rolf-Dieter Krause. Viele Jahre lang war er Leiter des ARD-Studios in Brüssel. Herr Eid, es war die erwartete Richtungswahl, aber was genau bedeutet das eigentlich künftig für die EU, wenn jetzt mehr Rechtspopulisten mitreden? Heißt das weniger Europa, mehr Nation, weniger Konsens, mehr Streit?
Ja, und in Ihrer Frage haben Sie es jetzt ja schon genau präzisiert, im Vergleich zum Titel oder zur Anmoderation, denn es haben nicht vor allen Dingen die konservativen Parteien sondern die Rechtspopulisten. Und macht schon einen gewaltigen Unterschied, weil die allermeisten dieser rechtspopulistischen Parteien nämlich ein Demokratieverständnis haben, was doch mit dem von den, nennen wir es mal, Parteien der Mitte von links bis rechts und konservativ deutlich abweicht. Und für Europa heißt es auf den Punkt gebracht einfach mehr Nationalstaaten. Das ist ja die Devise, mit denen die allermeisten von diesen Parteien in die Wahl gegangen sind. Und das muss man dann ausdeklinieren, was das im Einzelnen heißt.
Ich habe irgendwo gelesen, das war es schon wieder mit dem grünen Zeitgeist in der EU. Vom Green Deal hat im Wahlkampf sowieso kaum jemand gesprochen. Welcher Geist ist heute vorherrschend?
Naja, heute haben wir einen völligen Themenwechsel im Vergleich zu 2019 erlebt. Und was ganz vorne steht, sind Sorgen. Sorgen um die Friedenssicherung, Sorgen um die soziale Sicherheit, Sorgen im Zusammenhang mit Zuwanderung. Und das Thema Klima und Klimaveränderung ist doch deutlich nach hinten gerutscht. Und die Auswirkungen erleben wir jetzt hier und haben wir erlebt. Denn diese Themen, die heute vorne stehen, spielen nicht den Grünen in die Karten, sondern ganz anderen Parteien.
Frau Pornschlegel, es gibt zwei prominente Verlierer. Frankreichs Präsident Macron hat das Parlament aufgelöst. Bundeskanzler Olaf Scholz wird von der Opposition aufgefordert, die Vertrauensfrage zu stellen. Zwei wichtige Protagonisten sind politisch geschwächt, ab sofort vor allem innenpolitisch gefordert. Was ist die EU ohne ihren vielbeschworenen Motor?
Ja, der deutsch-französische Motor, dem ging es davor schon schlecht. Also das ist natürlich kein gutes Zeichen, das ist erstmal ganz klar. Ich würde aber auch Herrn Eid kurz widersprechen, weil die Konservativen haben auch zugelegt. Also die Europäische Volkspartei ist ganz klar mit Erfolg rausgekommen. Die haben 13 Sitze dazu gewonnen. Und um eine Mehrheit zu bekommen, also es gibt 27 Sitze im Europäischen Parlament, eine Mehrheit ist bei 360. Das heißt, wir werden sehr wahrscheinlich schon auch weiter eine große Koalition haben mit Europäischer Volkspartei, Sozialdemokraten und sehr wahrscheinlich Liberalen und Grüne, auch wenn sie verloren haben und dadurch etwas geschwächt sind. Die Frage ist natürlich auch, ob man dann bei bestimmten Themenbereichen auch zum Beispiel mit der EKR zusammenarbeiten kann. Und das bleibt natürlich zu sehen. Grundsätzlich ist aber der politische Kontext viel volatiler. Und inzwischen heißt das natürlich auch, dass man je nach Themen eben nach Mehrheiten suchen muss. Das war schon in dem letzten Mandat schwierig und jetzt wird es wahrscheinlich noch schwieriger.
Viel volatiler, sagen Sie. Bevor wir gleich ins Detail gehen, schon mal nachgefragt unterm Strich. Wie gut ist die EU gewappnet für die nächste Legislaturperiode, für die nächsten 5 Jahre? Vor allen Dingen, wie handlungsfähig ist sie?
Das hängt ganz und gar von den EntscheidungsträgerInnen ab. Und deswegen ist es mit der Europawahl auch noch nicht getan. Wir haben nächste Woche einen informellen EU-Gipfel, Ende Juni dann nochmal, wo die Spitzenposten auch entschieden werden, wo die Prioritäten festgesetzt werden in der strategischen Agenda. Und dann haben wir die politischen Leitlinien von der EU-Kommission. Das heißt, da kommt noch einiges auf uns zu, um zu wissen, wie dann praktisch die anderen Institutionen sich auch aufstellen. Mhm. Und das wird dann praktisch sagen, wie in den nächsten 5 Jahren das politisch aussieht. Es ist aber nicht alles so schwarz zu malen, weil, wie gesagt, wir haben weiterhin ein europäisches Parlament mit einer großen europäischen Volkspartei, mit Sozialdemokraten, die zwar geschwächt sind, aber immer noch da. Das heißt, sie sind handlungsfähig. Die Frage ist eher, ob im Europäischen Rat der politische Wille da ist, eben auch mit Scholz und Macron Sachen voranzubringen. Und das wird natürlich schwieriger, wenn in Frankreich jetzt vor allem Kampagne gemacht wird für die Parlamentswahlen zum Beispiel.
Es gibt, Herr Krause, eigentlich noch ein anderes positives Signal dieser Wahl, denn die Wahlbeteiligung war in Deutschland so hoch wie nie. Ich sage eigentlich, weil zugleich hat diese hohe Wahlbeteiligung dazu geführt, dass die europakritischen Stimmen stark zugelegt haben. Hat vor allem die EU-Skepsis die Menschen an die Wahlurne getrieben?
Hat sich das an mich gerichtet?
Herr Krause, ja,
das ja, war die Frage. Ich hatte einen Aussetzer, ich habe immer zwischendurch mal Aussetzer auf der Leitung.
Das ist schlecht. Wenn das bleibt, dann müssen wir das ändern, dann müssen wir das
doppelt telefonieren. Nur kurz, aber deswegen habe ich nicht ist schon okay. Das kann sein. Das Thema Europa ist, glaube ich, auch emotionalisierter geworden, auch nicht europäischer unbedingt, aber emotionalisierter. Wir haben das zum Beispiel gesehen bei den wütenden Bauernprotesten vor einigen Monaten, die sich ja auch gegen die europäische Agrarpolitik gerichtet hatten. Ich glaube, dass wir erleben jetzt eigentlich die Spitze einer Entwicklung, die nach meinem Urteil eigentlich vor über 30 Jahren begonnen hat, nämlich mit dem Maastrichter Vertrag. Die europäischen Eliten haben sehr lange gedacht, und dass sie Politik machen können, ohne groß auf Wähler Rücksicht zu nehmen. Ich habe gelegentlich in meinen früheren Stationen in Bonn oder in der Landespolitik in Düsseldorf von deutschen Politikern Sätze gehört wie, das schieben wir nach Brüssel, wenn es Probleme gab, die müssen ja nicht gewählt werden. Und man hat aus unterschiedlichen Gründen europäische Einigungsprojekte vorangetrieben, zu denen man stehen kann, wie man will, die aber erkennbar die europäischen Nationen auch ein Stück überfordert haben, vor allem der Euro. Mhm. Wir haben gesehen, dass die wirtschaftspolitische Kultur in den Ländern nicht mit irgendein paar Stabilitätsregeln einfach so in den Griff zu kriegen ist und zu verändern ist. Und während die einen das Gefühl hatten, wir wollen vor allem nicht für die Schulden der anderen gerade stehen, haben die anderen gesagt, wieso sagt uns Brüssel plötzlich, wie wir hier zu Hause Politik machen sollen. Das Gefühl der Fremdbestimmung ist in Italien, in Frankreich massiv gewachsen, die Regeln wurden gebrochen, viele Versprechungen haben sich, das muss man leider so klar sagen, als Lüge herausgestellt. Und man darf nicht vergessen, dass sowas wie die AfD erstmal als Anti-Euro-Rettungspartei gegründet worden ist. Die anderen Themen, Migration etc., kamen dazu. In Frankreich war das Migrationsthema viel eher da. Die hatten aber auch schon viel eher Probleme mit Migranten und Einwanderern aus den nordafrikanischen Staaten. Aber ich glaube, dass dieses elitäre Europa-Projekt, was wir sehr lange erlebt haben und was wenig Rücksicht darauf nahm, Menschen mitzunehmen, und was ja auch nichts diskutiert wurde. Ich meine, wir haben, die Wahl ist doch keine europäische Wahl gewesen. Formal ja, aber im Grunde genommen haben in allen Ländern die Wähler national abgestimmt, haben ihre eigene Regierung beurteilt, ihre eigenen Parteien beurteilt, wie sie sich national verhalten, und haben sie abgestraft oder belohnt. Und ich meine, das sieht man auch am Ergebnis der Christdemokraten in Deutschland. Ich meine, wenn man an Europa was das kritisieren will, dann muss man sagen, keine Partei hat so viel Einfluss genommen auf den Zustand Europas wie CDU und CSU in den letzten Jahrzehnten. Mhm. Ja, die schneiden relativ gut ab. Also man sieht, dass das gar keine große Rolle spielte, wie die Parteien sich in Europa verhalten haben. Aber der Ärger über bestimmte Dinge, die da gemacht worden sind, der bricht sich immer mehr Bahn. Und das hat sich ja nicht erst jetzt geäußert, sondern das steigert sich seit Jahren. Und es ist absehbar, dass es stärker wird. Mhm. So, und jetzt ist es noch nicht so weit, dass die Rechtsextremen eine Gestaltungsmehrheit haben, aber sie werden eine Menge verhindern können und sie können unter Umständen ermöglichen, dass da parteipolitische Spiele gespielt werden, die einem ja schon ein bisschen die Sorgenfalten auf die Stirn treiben.
Herr Eitz, gehen Sie da mit, was Herr Krause sagt, war es einmal mehr eine Protestwahl? Kann man es so, ich sag mal in Anführungszeichen, einfach erklären? Ist der Unmut gegen die Brüsseler Institution noch mal mehr gewachsen und wir sehen jetzt das Resultat?
Also das mag ein Motiv sein, aber ich sehe es natürlich ein bisschen stark aus der deutschen Perspektive, weil ich die ganzen Umfragedaten hier kenne und besser kenne als in anderen Ländern, muss ich ehrlicherweise auch sagen. Und ich stimme vor allen Dingen auch der These zu, dass die nationalen Kontexte auch stark für das Wahlergebnis mitverantwortlich sind. Und dann ist aber interessant, dass wir ja doch in ganz vielen Ländern, dass sich dieses in die gleiche Richtung entwickelt hat. Also es ist richtig, was Frau Ponschlegl sagt, dass wir nach wie vor ja eine breite demokratische Mehrheit im Europaparlament haben. Und trotzdem, aus meiner Sicht jedenfalls gleichzeitig, wenn wir von 6 Gründungsländern der Europäischen Union, jetzt mit Ausnahme von Luxemburg in 5, wenn ich es richtig sehe, Rechtsextreme auf dem ersten oder zweiten Platz bei diesen Wahlen haben, dann muss man natürlich schon fragen, was passiert hier. Ich glaube nicht so sehr, dass es Protest ist jetzt, das ist mir ein bisschen zu unspezifisch, sondern es ist eher so eine Art Sorgen- und Angstwahl vor Veränderungen. Denn das ist das Motiv, wo ja in ganz Europa eigentlich auch die Rechtsextremen und Rechtspopulisten mit Punkten, Let's Take Back Control war beim Brexit, die FPÖ, die will auch die Kontrolle zurückgewinnen immer wieder. Das haben wir eigentlich überall und damit ist natürlich auch mit dieser Nationalisierung eine europäische Skepsis verbunden oder genauer gesagt eine Skepsis gegenüber der Europäischen Union, die mehr ist als eben nur ein Verbund der nationalen Mitgliedsländer.
Aber dann gab es ja vielleicht schon auch ein paar Themen in diesem Wahlkampf, Frau Ponschlegl, oder? Also russischer Angriffskrieg, das Thema Migration, eben der zunehmende Nationalismus und Europa als Wirtschaftsstandort. Diese Themen sind ja klar definiert worden. Gibt es denn oder gab es jetzt bestimmte Themen wie vor 5 Jahren die Klimapolitik, die diese Wahl entschieden haben?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das hängt sehr stark natürlich von den verschiedenen Mitgliedsländern ab. Wie gesagt, es waren ja keine Europawahl, sondern 27 Wahlen, leider, weil wir ja keine europäische Öffentlichkeit haben. Es ist auch schwierig, wenn wir 24 verschiedene Sprachen sprechen. Die Themen, die dominiert haben, waren unterschiedlich je nach Ländern und ich kann nur für Frankreich und Deutschland sprechen. In Frankreich war es natürlich sehr stark auf Migrationspolitik, aber auch auf Lebenskosten aus. Also Inflation hat eine große Rolle gespielt. Und da haben der Rassemblement National über 30% der Stimmen eingefangen. Um vielleicht noch darauf hinzuzugehen, was Rolf-Dieter Krause gesagt hat, die Krise der EU ist ja nicht im luftleeren Raum. Die ist ja sehr eng verbunden mit der Krise der Demokratie, die wir auch auf nationaler Ebene haben. Und Brüssel arbeitet eben nicht ganz weit weg, sondern wird auch ganz klar davon beeinflusst, was in den verschiedenen Mitgliedsländern passiert. Und das sehen wir sehr stark jetzt mit Ungarn, die Probleme, die wir haben mit dem Veto von Orbán die ganze Zeit. Aber das sehen wir auch bei der Migrationspolitik, wenn eine ganz starke Kritik kommt, dass die EU in der Migrationspolitik so menschenfeindlich sei, dann ist es ganz klar eine Auswirkung davon, dass wir eben in Italien eine Frau Meloni haben, in Frankreich 30% Rassemblement National, in Deutschland auch eine sehr starke AfD und sogar ein Sozialdemokrat, der auch eine Migrationspolitik macht, die nicht gerade menschenfreundlich ist. Und das heißt, das spiegelt sich natürlich wieder in Brüssel. Und zu glauben, dass Brüssel irgendwie da ohne irgendwie groß davon beeinflusst ist, das stimmt nicht mehr. Mhm.
Herr Krause,
ein anderer Punkt ist, darf ich vielleicht noch einen Punkt machen, was zur Frage der Themen, die nämlich ganz wichtig ist. Wir haben gesagt, Klimapolitik spielt keine so große Rolle. Wenn man sich die Umfragen anguckt, dann ist Klimapolitik tatsächlich immer noch eine wichtige Sache, aber natürlich zurück. gegangen im Vergleich zu den Themen wie Verteidigung, Sicherheit, Wettbewerbsfähigkeit. Und das stimmt schon, dass die EU jetzt große Schwierigkeiten hat, an diese Fragen heranzugehen, weil die EU war nicht dafür gebaut, um über Krieg und Frieden zu entscheiden, um große Fördergelder zu verteilen, um zu beschließen, ob man 50 Milliarden der Ukraine schickt oder nicht. Und das ist natürlich die Schwierigkeit, dass sich das jetzt sehr stark politisiert hat, auch aus guten Gründen, weil jetzt eben diese Fragen europäisch geklärt werden müssen. Und das bedeutet eigentlich, dass wir Vertragsreformen brauchen. Das bedeutet eigentlich, dass wir auch Kompetenzen brauchen auf europäischer Ebene, um halt eben diesen Herausforderungen gerecht zu werden. Und das war vor einigen Jahren noch nicht der Fall. Deswegen konnte man dann noch irgendwie sagen, ja, das machen dann irgendwie diese Eliten in Brüssel. Aber das geht heute nicht mehr.
Herr Krause, mich interessieren natürlich vor allen Dingen mit Blick aus Deutschland auf die EU die Folgen dieser Wahl. Und da ist schon eine Beobachtung, die mir hängen geblieben ist, die betrifft die unter 30-Jährigen. Europa sollte ein großes Interesse daran haben, dass die jüngere Generation für dieses Projekt eintritt. Aber genau in dieser Altersgruppe verlieren die Grünen im zweistelligen Bereich und gewinnt die AfD ebenfalls zweistellig. Können Sie das erklären?
Ach ja, zum Teil sicherlich. Also die Verluste der Grünen sind ja zum Teil auch dadurch entstanden, dass einige kleine Parteien, und die sind ja nicht antieuropäisch wie Volt zum Beispiel, dass die eben doch sogar dazu gewonnen haben. Und das erklärt es nicht ganz, aber doch ein Stück weit. Die Faszination, die AfD zweifellos auch auf junge Wähler ausgeübt hat, die erklärt sich wahrscheinlich aus dem doch sehr starken Auftreten von der AfD in den sozialen Medien. Aber ich glaube nicht nur. Also wir haben sicherlich in den europäischen Ländern zum Teil unterschiedliche Gründe, aber ich glaube, wir haben einen überragenden gemeinsamen Grund für die Wahl von Rechtspopulisten, und das ist das Migrationsthema. Und das reicht, glaube ich, sogar weit über die Wählerschaft der rechten Parteien hinaus. Also ich habe dazu keine Untersuchung und ich kann die auch nicht selbst machen, aber ich erlebe auch in meinem Alltag, dass Menschen, die sehr überzeugt sind von unserem Asylrecht, die stolz darauf sind, dass Verfolgte wie Can Dündar beispielsweise bei uns Schutz bekommen und die sich gewünscht hätten, dass ein Nawalny bei uns geblieben wäre etc., dass die doch gegen bestimmte Formen der Einwanderung die große Bedenken haben und die es nicht verstehen, dass jemand, der zum Beispiel als Asylbewerber abgelehnt worden ist, trotzdem hier frei rumlaufen kann. Und dass der Rechtsstaat zwar einerseits gilt, wenn irgendein Mensch an unseren Grenzen sagt, ich hätte gern Asyl, und dann kriegt er ein geordnetes Verfahren, und wenn das Verfahren aber mit einem negativen Bescheid zu Ende gegangen ist, dann ist er trotzdem hier und dann gilt der Rechtsstaat plötzlich nicht mehr. Und das ist so ein Widerspruch zwischen Denken und Reden und Reden und Handeln, das führt immer zu Vertrauensverlust. Vertrauen entsteht ganz simpel in der Politik wie im realen Leben. Man muss sagen, was man denkt, und man muss tun, was man sagt. Und das ist eben nicht passiert. Und dann sagen Leute, ja, Schengen, ja, wir haben die Grenzen innerhalb der EU abgeschafft und haben gesagt, dann müssen wir unsere Außengrenze schützen. Na, fragen Sie mal einen europäischen Akteur, was er unter Schutz der Außengrenze versteht. Da bekommen Sie schlicht und einfach keine Antwort. Ich habe diese Frage jahrelang gestellt und wirklich nie eine Antwort bekommen. Was heißt das, wenn da so ein Schlauchboot über die Ägäis schippert? Was heißt dann Schutz unserer Außengrenze? So, und nirgendwo auf der Welt haben Menschen das Recht, irgendein anderes Land einfach zu betreten, ohne dass sie an einem Grenzübergang darum bitten müssen, möglicherweise ein Visum vorzeigen müssen, mindestens ihren Pass etc. Und wenn das Land das nicht will, dann werden sie zurückgeschickt. Nur Europa ist eine offene Tür. Und das stört Leute, die, wie gesagt, eigentlich asylfreundlich sind, offen sein wollen, die auch wissen, dass wir Migration brauchen, wenn wir noch wollen, dass unser Müll abgeräumt wird oder die Kranken gepflegt werden etc. Das ist ja alles richtig, aber das ist ein Thema, was sie in allen europäischen Ländern haben, Und man muss nur sagen, es gibt auch Einwanderergruppen, die sich hier nicht gerade so benehmen, dass man sie fröhlich aufnimmt.
Herr Eid, es gibt noch eine andere ganz einfache Erklärung für den Ausgang dieser Richtungswahl. In unsicheren Zeiten wählen die Menschen konservativ. Reicht das aus als Erklärung für die Wahlerfolge der Rechtspopulisten, auch gerade bei den unter 30-Jährigen? Oder wird das Projekt Europa da tatsächlich immer mehr in Zweifel gezogen?
Naja, als ich vorhin schon sagte, es diese Sorgen, es gibt ja den Sorgenmonitor, der das misst, und da kann ich anknüpfen an dem, was Herr Krause gerade gesagt hat, der zeigt eben schon, dass etwa jetzt aus der deutschen Perspektive, da stammen die Zahlen her, dass etwa 95% der AfD-Wähler große Sorgen haben, dass zu viel Fremde kommen. Aber das haben auch 53% aller Befragten in Deutschland. Und noch deutlicher ist es bei der Zunahme von Kriminalität. Sorgen davor haben 96% der AfD-Wähler, aber auch 74% aller Deutschen. Also Sie sehen, es ist schon so, dass im Moment die politische Stimmungslage nicht die ist, wir müssen etwa den Klimawandel in den Griff kriegen und es muss was passieren und wir müssen uns verändern, sondern gerade das Gegenteil. Es sind so viele Baustellen da, es sind so viele Verunsicherungen da. Es greifen im Moment Positionen, die möglichst Stillstand wollen, Ruhe und Kontrolle wieder suggerieren. Und das ist für einen ganzen Teil der Bevölkerung eben auch in unterschiedlichem Maße attraktiv.
Es hat immer eine Sehnsucht von Menschen gegeben nach einfachen Antworten. Und jetzt haben wir so viele verschiedene Krisen. Wie gehen wir mit China um? Der Klimawandel, die Wetterkatastrophen, der Krieg in der Ukraine, unser Umgang mit der Pandemie, immer noch nicht aufgearbeitet, Inflation, Wirtschaftsschwäche, Wettbewerbsschwäche und so weiter. Und das steigert die Sehnsucht nach einfachen Antworten, die es aber nicht gibt. Jedenfalls nicht in der wirklichen Welt. Man kann das behaupten, aber das wird so nicht funktionieren. So, und nun gibt es halt einfach Dinge, die kumulieren im Moment. Das haben wir Wähler gemacht. Wir haben zum Beispiel in Deutschland zum ersten Mal, bis auf so eine ganz kurze Anfangszeit in der Bundesrepublik in den 50er Jahren, zum ersten Mal eine Drei-Parteien-Koalition. Koalitionen sind immer schwerer, aber Drei-Parteien-Koalitionen sind sehr schwer. So, dann haben wir kaum, dass diese Regierung angetreten ist, vor der Haustür ein Krieg, der alles auf den Kopf stellte, was wir hier gehabt haben. So, und nun suchen die Leute, und dann kommt noch dieses Europa, und dann kommt da, was man nicht so ganz versteht, obwohl es eigentlich gar nicht so kompliziert ist, aber okay, man kümmert sich ja auch nicht so sehr darum. Und dann will man plötzlich, hat man so die Sehnsucht nach dem eigenen kleinen Garten, möglichst mit einem hohen Zaun oder einer hohen Hecke drumherum, in dem man selbstbestimmt was angebaut wird oder nicht. Und denkt nicht darüber nach, dass einem das massiv schaden würde, wenn wir das haben würden. Aber die Sehnsucht verstehe ich bei vielen Menschen.
Schwierige Regierungskonstellation in Deutschland, aber das eigentlich unerwartete Moment kam dann gestern Abend aus Frankreich, Frau Hornschlegel. Das war durchaus eine kleine Überraschung. Präsident Macron hat sich nach dem schlechten Abschneiden seines Regierungslagers und dem deutlichen Wahlsieg der Rechtspopulisten des Rassemblement National. Er hat das Parlament aufgelöst. Es soll noch im Juni Neuwahlen geben. Warum macht er das?
Ja, das war eine gute Frage, die ich mich auch gestern gestellt habe. Er will wahrscheinlich vermeiden, dass 2027, wenn es Präsidentschaftswahlen in Frankreich gibt, Le Pen womöglich gewinnt. Und das ist jetzt eine Art und Weise zu sagen, wir versuchen das jetzt kontrolliert, dass sie an die Macht kommen, womöglich, also in Frankreich gibt es ja Parlamentswahlen, die sind ja unabhängig von den Präsidentschaftswahlen. Das ist auch nochmal wichtig zu verstehen. Macron bleibt also Präsident. Es könnte aber womöglich zu einer Kohabitation kommen. Das heißt, dass der Premierminister dann von einer anderen Partei gestellt wird. Und er möchte wahrscheinlich jetzt praktisch seine Legitimität aufrechterhalten, indem er jetzt Wahlen macht, womöglich dann gewinnt und sich nach Partnern sucht oder dann Rassemblement National gewinnt und die so vielleicht sogar in der Minderheitsregierung dann regieren, um dann zu zeigen, schaut her, sie können das nicht. Das ist aber natürlich ein sehr großes Risiko und auch eine politische Wette, die ganz typisch für Macron ist, der denkt, dass er eben sehr viel aufmischen kann, hat er ja auch 2017 und der wird das jetzt versuchen. Das bedeutet auch, dass wir Parlamentswahlen haben und dass es natürlich erstmal in eine Kampagne geht, wo er sehr beschäftigt sein wird mit innenpolitischen Fragen und weniger mit Europapolitik sehr wahrscheinlich. Es bleibt also zu sehen, was passiert, aber so oder so, wir sind 31,5% für Rassemblement National ein schlimmes Ergebnis. Und es zeigt auch, dass diese Taktik, die man in Frankreich Dédiabolisation nennt, also Entteufelung, das heißt, man versucht als milder und moderater dazustehen, sehr gut geklappt hat. Das hat der Rassemblement National auch nochmal gezeigt, indem er die AfD aus der ID-Fraktion aus dem Europäischen Parlament geschmissen hat, weil sie dann sogar meinten, die AfD sei denen zu extrem. Das ist natürlich reine Taktik, weil im Endeffekt, das ist zumindest meine persönliche Meinung, glaube ich nicht, dass der Rassemblement National eine klassische Partei geworden ist. Das ist eine Partei, die zutiefst rechtsextrem ist und es auch ist. Und wenn man sich das Programm anschaut, dann ist es menschenfeindlich. Und das ist natürlich weiterhin ein großes Problem. Vielleicht noch ein Punkt, der ganz kurz zum Herrn Rolf-Dieter Krause, weil das konnte ich nicht so stehen lassen, zur Migrationspolitik. Also zu glauben, dass Ausländer kriminell sind, das finde ich etwas kurz gegriffen. Was ich sehe, ist, dass der Rassismus und die Ausländerfeindlichkeit jetzt in der Öffentlichkeit sehr groß gemacht werden und das rein politisch instrumentalisiert wird. Und wenn eine Bundesregierung nach Afghanistan abschiebt, dann sollte man sich fragen, ob das in Ordnung ist, eben, dass man die nicht hier lässt. Also es gibt auch Menschenrechte, die man beachten sollte. Und das Problem ist auch, dass die linken Parteien sich ganz lange nicht mit Migrationspolitik beschäftigt haben. Und jetzt haben wir den Salat, dass eben wir einerseits einen ganz krassen restriktive Migrationspolitik haben von sehr, sehr vielen Parteien, weil halt eben auch einfach das Thema nicht wirklich angegangen wurde, ganz, ganz viele Jahre lang.
Ich glaube, Sie springen damit zu kurz, aber das ist ein weites Feld. Ich glaube, ich erlebe jedenfalls sehr oft, dass Menschen gar nicht, erstmal von kriminellen Ausländern habe ich gar nicht geredet, sondern die sagen einfach, es gibt hier Leute, die hier und zum Beispiel unseren Sozialstaat ausnutzen. Die
das stimmt eben nicht.
Die sich nicht integrieren, ja, natürlich gibt es die. Ja. Ich kann Ihnen haufenweise Beispiele dafür erzählen.
Dass sie sich nicht integrieren, ja, aber dann muss man eine Integrationspolitik haben, die funktioniert.
Ja, es ist aber auch eine Aufgabe der Migranten. Und das ist
keine Europapolitik. Also nicht nur, Integrationspolitik ist rein national.
Ich sage nur, dass Menschen es nicht mögen, dass wir die Migration nicht steuern. Die sagen, Kanada aber oder Australien machen das doch auch.
Das ist ja
auch.
Der Punkt. Also es gibt ja, man kann ja nicht sagen, dass es kein Frontex gibt.
Sie wird teilweise gesteuert, aber sie wird zum Teil eben gar nicht gesteuert.
Gut, an der Stelle möchte ich
aber ich würde gerne auf Macron zurückkommen.
Genau, das wollte ich gerade sagen.
Ich würde gerne auf Macron zurückkommen. Ich glaube, man soll nicht unterschätzen, wie trickreicher Macron ist. Das hat er mehrfach bewiesen in der europäischen Politik. Ich sehe zwei Gründe, warum er das gemacht hat. Erstens, wenn er jetzt das Rassemblement National in die Verantwortung holt, dann können die nicht mehr wie eine Opposition einfach nur reden, dann müssen sie machen. Und wenn dann ein rechter Innenminister es auch nicht schafft, zum Beispiel die Forderung seiner eigenen Partei zu verwirklichen, dann kann es sein, dass diese Partei auch ein Stück weit entzaubert. Und das könnte sein Kalkül sein und das könnte sich dann auswirken bei der nächsten Präsidentenwahl. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist aber auch, dass ein französischer Präsident, der jetzt um das Überleben des Liberalismus in seinem Land kämpfen muss, nach Europa kommt und Forderungen stellt, die nach Dingen, die ihm gewährt werden müssen, was immer das sein mag, an die anderen vielleicht sonst gar nicht rangehen würden. Das hat die französische Politik in der Vergangenheit auch immer wieder gemacht. Und nehmen wir mal so eine Debatte wie, darf Europa Schulden machen oder nicht? Oder war dieser Pandemiefonds eine einmalige Angelegenheit? Ist hoch umstritten in der EU und dann könnte er vielleicht sagen, ja, ihr müsst mir jetzt helfen, damit ich mich da über die Runden rette. Also das könnte Beides könnte sein Kalkül gewesen sein.
Macron hat jedenfalls, Herr Eid, die Steilvorlage geliefert für die deutsche Opposition. Da heißt es jetzt, wer eine Wahl verliert wie Olaf Scholz, der Bundeskanzler, der muss auch Konsequenzen ziehen. Es gibt Forderungen nach der Vertrauensfrage, nach Neuwahlen. Wie sehen Sie das?
Also natürlich, dass die Opposition im Land, also in Deutschland, genau diese Forderungen jetzt stellt und dass das insbesondere die Union macht, die ja ordentlich abgeschnitten hat, das kann ich ja alles nachvollziehen. Wenn man aber, und wir sind in Deutschland, glaube ich, nicht weithin mit einer solchen Risikobereitschaft oder mit Personen auch an der Spitze mit solcher Risikobereitschaft wie in Frankreich ausgestattet. Die Zahlen würden es schon hergeben, dass man sich ganz ernsthaft fragen muss, ob diese Regierung denn noch überhaupt eine Möglichkeit hat, weiterzumachen. Denn wenn man ja die Werte der Zufriedenheit beispielsweise anschaut mit der Ampel, ne, unzufrieden sind 71%, dass sie inhaltlich zu wenig auf den Weg gebracht haben, und 85%, dass sie es nicht richtig vermitteln, was sie denn überhaupt wollen. Und 85% vermissen beim Kanzler eine stärkere Richtungsvorgabe. Also diese Zahlen sind alle ganz schlecht, aber sie sind bei der Union, was Herrn Merz angeht, eher nicht allzu viel besser. Die Wirtschaftskompetenz, die Union mal ausgezeichnet hat, die ist auch über die letzten 15, 20 Jahre deutlich nach unten gegangen, genauso wie die sozialpolitische Kompetenz bei der SPD. Das heißt, das ist auch eine Facette, dass sich jetzt im deutschen Kontext beispielsweise die AfD und die BSW bei dieser Wahl ganz gut behaupten konnten, die AfD in besonderer Weise. Denn die beiden Hauptparteien stehen eigentlich nicht gut da und die Regierung allemal auch nicht. Das muss man schon sehr deutlich sagen. Dennoch, es sind Europawahlen. Die Situation wird sich aber zuspitzen. Man muss ja eines sehen, wir werden in drei, das ist nun mal leider der Kalender, der so ist, aus meiner Position leider, wir werden drei Landtagswahlen haben, demnächst, die ja in Ostdeutschland stattfinden. Und man muss ja nur einen Blick jetzt auf die Ergebnisse im Osten werfen, wo die AfD in allen 5 ostdeutschen Bundesländern die stärkste Partei ist, die CDU die zweitstärkste und die BSW, also Bündnis Sahra Wagenknecht, die drittstärkste Partei. So, und da zum Beispiel ist deutlich zu sehen, wir haben Länder, die von der CDU regiert werden, Sachsen-Anhalt, Haseloff beispielsweise, ne, oder Kretschmar, Sachsen. Wir haben die SPD vorne, Frau Schwesig etwa in Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Herrn Wolke. Wir haben die Linke, Herr Ramelow vorne in Thüringen, also und trotzdem sind die Ergebnisse ziemlich gleich im Osten hier gewesen, vergleichbar. Das heißt, zusammengefasst, der Druck auf die Regierung wird noch mal deutlich steigen mit dem Ausgang dieser kommenden drei Landtagswahlen. Denn die Ergebnisse werden nicht viel anders aussehen. Ich glaube, dazu brauchen wir keine Kristallkugel, um das zu sehen.
Herr Krause, wie schätzen Sie das ein? Die AfD, die eigentliche Siegerin dieser Wahl, darf man das einmal mehr abtun als reine Politikverweigerung, als bloße Protestabstimmung? Also offenbar haben ja die Skandale um den AfD-Spitzenkandidaten Maximilian Krah der Partei nicht geschadet, im Gegenteil. Aber man hatte eher das Gefühl, da war jetzt so eine jetzt erst recht Stimmung da. Mit dieser Partei muss man langfristig wirklich rechnen.
Ja, das ist sicherlich richtig, aber sie ist nicht die eigentliche Siegerin dieser Wahl. Also erstens darf man nicht vergessen, dass sie in den Prognosen noch vor gar nicht langer Zeit sehr viel höher gehandelt worden ist. Und ich meine, die stärkste Partei ist die Union. Die hat die Wahl gewonnen. Das ist die eigentliche Siegerin dieser Europawahl, in Deutschland jedenfalls. Und die vielen kleinen Parteien, die eben hier nicht an irgendeiner 5%-Hürde scheitern konnten, sondern ihre Sitze so erobern konnten, zum Teil halten konnten. Und die haben ja nun, das ist etwas, was aus meiner Sicht eigentlich gar nicht nur unbedingt so eine gute Entwicklung ist. Es gibt zwar viel mehr Differenzierung für die Wähler, die können sich besser aussuchen, wer ihnen gefällt, aber das wird den Einfluss der europäischen Parlamentarier in Brüssel deutlich schwächen, weil es doch darauf ankommt, wie stark die nationalen Gruppen in den großen Fraktionen sind und ob sie sich da durchsetzen können. Und ich meine, wenn wir mal auf das Bildergebnis der Sozialdemokraten gucken, in Europa ist das ja gar nicht so schlecht, aber es ist, die Deutschen spielen da halt kaum noch eine Rolle, die Sozialdemokraten in Deutschland. Das sind halt eben Spanier und Portugiesen und andere, die dann sehr viel mehr das Bild der europäischen Sozialdemokratie bestimmen werden.
Mhm. Frau Pornschläger, jetzt wechseln wir wieder auf die europäische Bühne. Wie werden sich die Rechtsaußenparteien da jetzt organisieren? Heute Morgen hat die AfD-Spitze ihren EU-Spitzenkandidaten gerade degradiert. Der wird nach diversen Skandalen nicht als Verhandlungsführer nach Brüssel gehen, offenbar weil er sich gegen ein Zusammengehen der AfD mit dem französischen RN ausgesprochen hatte. Was passiert da gerade hinter den Kulissen?
Ja, das bleibt zu sehen. Ich kann nicht in die Kristallkugel schauen, aber was klar ist, ist natürlich, dass es sehr wichtig wird, wie sich die ID und die EKR aufstellen und auch die vielen Parlamentarier, die auch ohne Partei jetzt ins Parlament gehen, weil die natürlich auch in eine Fraktion gehen werden. Und links vom Spektrum wird es auch nochmal interessant, weil man schauen wird, was zum Beispiel das Bündnis Sahra Wagenknecht macht und ob es dann tatsächlich auch nochmal links neben der regulären linken Fraktion im Europäischen Parlament womöglich sogar eine pro-russische, linke, populistische Fraktion gibt. Das wird also sehr interessant zu sehen in den nächsten Monaten. Vielleicht noch ein Punkt zu Frankreich, weil ich glaube, da sind zwei Punkte sehr wichtig jetzt für die Parlamentswahlen. Das erste ist, dass ich es sehr, sehr risikoreich finde, was Macron macht, weil man darf nicht vergessen, dass rechtsextreme Parteien sind keine klassischen demokratischen Parteien, die demokratische Prozesse respektieren. Und das bedeutet, dass wenn sie an die Macht kommen, dann respektieren sie nicht mehr die Regeln des Spiels. Und das hat man in Polen gesehen, das haben wir in Ungarn gesehen. Man darf da nicht denken, nur weil Deutschland und Frankreich zum Beispiel ältere Demokratien sind, dass wir davon geschützt sind. Und das ist, was mir so viel Sorge bereitet, dass man denkt, dass die sich selbst dann praktisch delegitimieren werden, wenn sie an der Macht sind. Das ist ein ganz, ganz gefährliches Spiel, weil wenn sie einmal an der Macht sind, dann behalten die auch. Und das Zweite ist, dass man gerade, und das ist auch interessant jetzt mit der deutschen, mit dem deutschen Ergebnis und mit vor allem dem Ergebnis von dem Bündnis Sahra Wagenknecht, dass man da auch eine Splitterung der Parteienlandschaft sieht, die man in Frankreich ja schon sehr stark hat. Also die Sozialisten und die Konservativen in Frankreich sind wirklich nicht stark. Macron ist eigentlich eine sehr erstaunliche Partei in Frankreich, die nie eine sehr starke liberale Tradition hatte. Und das heißt, wir haben jetzt Liberale versus Rechtsextreme. Und das ist jetzt ein bisschen die Frage zu sehen, ob man in Deutschland, ist natürlich ein anderes System, viel weniger zentralisiert. Aber da sieht man schon auch, dass gerade kleinere Parteien in dieser Europawahl doch sehr viele Stimmen bekommen haben und gerade auch von jüngeren Wählern. Und das wird, glaube ich, schon sehr interessant zu sehen, ob das dann sich auch in eine ähnliche Richtung bewegt.
Sie hören SWR Kultur, die Sendung Forum mit Gregor Papsch am Mikrofon und meinen Gästen, der Europawissenschaftlerin Sophie Paunfliegel, dem Politikwissenschaftler Ulrich Eid und dem Journalisten Rolf-Dieter Krause. Wir reden live über die Folgen der Europawahl. Und jetzt schauen wir noch in den letzten 8 Minuten nach vorn. Wie sieht's an der Spitze aus? Für Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen steht nach dem Sieg der Konservativen ihrer zweiten Amtszeit doch irgendetwas im Weg oder kann man davon ausgehen, dass das klappt?
Herr Krause. Ich glaube, das wird klappen. Sogar angesichts dieses Ergebnisses wahrscheinlich sogar noch leichter, weil sich jedenfalls die verantwortungsbewussten Akteure in Europa, und dazu kann man wohl die meisten Staats- und Regierungschefs zählen, weil die sich Stabilität wünschen. Sie ist ja nicht fehlerfrei und viele haben große Vorwürfe an sie. Ich meine, wenn Europa Intransparenz vorgeworfen wird, dann ist Frau von der Leyen die personifizierte Intransparenz. Sie hat wahrscheinlich Milliarden vergeudet bei der Beschaffung der Impfstoffe und so weiter und hält da vieles geheim. Also sie ist nicht unumstritten, um es mal ganz zurückhaltend zu sagen. Aber ich glaube, das wird jetzt alles weggewischt werden. Sie wird von den Regierungschefs vorgeschlagen werden. Alle Gedankenspiele, ob nicht Mario Draghi oder irgendwer anders da kommen könnte, die werden zur Seite geschoben. Ein bisschen spannender wird es bei den anderen Positionen, wer wird neuer Außenbeauftragter und wer wird Ratspräsident, und da wird man wahrscheinlich auch ein bisschen gucken müssen, dass man da nicht wieder so eine unglückliche Konstruktion hat, wie jetzt zuletzt, dass der Ratspräsident und die Kommissionspräsidentin sich gelegentlich sehr unschön behagt hatten, vor allem vor Augen und Ohren ausländischer Partner.
Und auf die Unterstützung der deutschen Ampelregierung kann sich Frau von der Leyen auch verlassen, Herr Eid, oder? Wie wird sich ein geschwächter Bundeskanzler Olaf Scholz verhalten?
Also ehrlich gesagt sehe ich nicht, wie er da rauskommen soll, wenn er Frau Leyen nicht unterstützen will. Aber andererseits hat man jetzt den Generalsekretär der SPD schon gehört, dass er da auf Angebote wartet und dass er da verhandeln will, was man denn da rausholen könne aus Sicht jetzt Deutschlands oder der Sozialdemokraten, um von der Leyen zu unterstützen. Aber ganz realistisch sehe ich eigentlich nicht, wie sich die deutsche Bundesregierung da dagegen stellen kann. Mhm.
Frau Paunfliegel, was meinen Sie?
Ja, vielleicht 2 Punkte. Also ich denke auch, dass Frau von der Leyen in einer sehr guten Position ist, um Kommissionspräsidentin zu werden, jetzt auch, wo sie eben weitere Sitze gewonnen haben. Sie ist aber nicht ganz unumstritten innerhalb der Europäischen Volkspartei, um das vielleicht nochmal klarzumachen. Ich glaube, Herr Manfred Weber war auch nicht ihr größter Freund, weil er ja eigentlich Spitzenkandidat 2019 war und dann ein bisschen Rachezug gegen sie geschoben hat, nachdem sie ja nominiert wurde und eben nicht die Spitzenkandidatin war. Und es stimmt schon, dass auch die Beziehungen zu Charles Michel, dem jetzigen Ratspräsidenten, schwierig waren, auch weil er eine schwierige Persönlichkeit ist. Das kann man aus Brüssel, glaube ich, so sagen. Das heißt, es wird definitiv besser im nächsten Mandat. Vielleicht auch nochmal wichtig ist zu verstehen, dass ja im Koalitionsvertrag steht, dass wenn Frau von der Leyen nicht Kommissionspräsidentin wird, die Grünen den deutschen Kommissaren wählen können. Und ich glaube, da hat Deutschland schon ein Interesse dran, dass eben der oder die Person, die nach Brüssel geschickt wird, eben den Präsidentenposten hat. Und da ist Frau von der Leyen natürlich die beste Kandidatin. Und außerdem ist es auch nochmal wichtig zu verstehen, dass nicht nur sie gewählt wird, sondern eben auch der Ratspräsident plus der Hohe Vertreter für Außen- und Sicherheitspolitik jetzt im nächsten EU-Gipfel. Und das heißt, da muss man auch eine gute Balance finden zwischen den verschiedenen Mitgliedsländern und natürlich den Parteien. Und das ist immer so ein bisschen ein Schachspiel, aber das wird noch ganz spannend, was da jetzt in Brüssel passiert. Mhm.
Herr Krause.
Ich sage, es ist ein Recht einer Regierung, den jeweiligen Kommissar des Landes zu benennen. Es wäre also das Recht der Bundesregierung, einen deutschen Kommissar zu benennen. Und wenn sie darauf verzichtet, jemand anders als Frau von der Leyen zu benennen, dann ist das ihre freie Entscheidung. Aber es ist eine Entscheidung, die die Bundesregierung treffen muss.
Ich glaube, man würde sich im europäischen Kontext auch in der Vermittlung der europäischen Idee und auch der Strukturen hier leichter tun, wenn wir endlich diesen Schritt weiterkämen, dass das EU-Parlament einfach mit jemanden dann benennen kann oder wählen kann und der Rat nicht mehr in dieser dominanten Position ist. Es hat ja schon einmal geklappt. Dann beim letzten Mal war der Rat dann wieder vorne, weil das Parlament sich nicht einig war. Und jetzt sieht es ja wieder so aus. Es ist sehr vermittelbarer für die Menschen zu sagen, wir haben europäische Wahlen und damit wird dann auch die Spitze der Regierung, also der Kommission, dann in dem Fall, im europäischen Fall, dann eben auch so gewählt. Das wäre sehr viel verständlicher für viele Menschen.
Frau von der Leyen sich daran beteiligt, das kaputt zu machen.
Nicht nur, würde ich sagen. Also da sind die EU-Verträge auch nicht ganz klar, wenn man sich die Artikel anschaut. Das war so ein typisch Brüsseler Kompromiss, wo eben nicht ganz klar steht, ob das jetzt das Parlament ist oder der Rat, genau. Und dass beide Institutionen zusammen entscheiden müssen. Genau. Aus gutem Grund, weil natürlich viele der Mitgliedstaaten sich dieses Recht auch nicht verweigern wollen. Und es macht natürlich aus deutscher Sinn total Sinn, aber aus französischer Perspektive, wo natürlich alles viel zentralisierter ist und ein bisschen exekutivlastiger, ist das zum Beispiel überhaupt kein Thema. Also das Spitzenkandidatenprinzip wurde vor allem in Deutschland von den Sozialdemokraten vorangebracht, aber in anderen europäischen Ländern ist es zum Beispiel überhaupt nicht diskutiert. Heißt nicht, dass es kein gutes Thema wäre und auch nicht gut für das Europäische Parlament, aber nur um das so ein bisschen zu relativieren, dass es doch auch eine sehr deutsche Sicht ist auf die europäischen Institutionen.
Na klar, aber die Europäische Union hat sich immer weiterentwickelt bis jetzt. Es gibt noch kein Endstadium, wie das Ganze mal in 20 Jahren aussehen wird.
Ja. Deswegen bleibt es auch so spannend und deswegen freue ich mich immer, in Brüssel zu arbeiten.
Und trotzdem machen wir noch eine kleine Schlussrunde, die nochmal versucht, aufs Große und Ganze zu schauen. Die EU gilt immer schon einerseits als das große Friedensprojekt in Europa, aber auch eben, wir hatten es vorhin davon, als Bürokratiemonster, als Institution, die sich einmischt, sie hat kein gutes Image. Wird das jetzt in polarisierten Gesellschaften noch mal schwerer, die Europäer vom Sinn und der Zukunftsfähigkeit der EU zu überzeugen, Herr Krause?
Leider ja. Und Europa ist geschwächt nach dieser Wahl. Wir erleben zum Beispiel, wir haben ja jetzt erlebt, dass Parteien gestärkt worden sind, die von Russland ausdrücklich gefördert und unterstützt worden sind und die sehr Moskau-affin sind. Europa hat in der Welt was zu verteidigen und dafür braucht es vor allem innere Geschlossenheit. Es braucht auch Größe, es braucht Stärke und die hat und bei dieser Wahl sicherlich gelitten. Also die Bürger Europas haben sich in ihrer Gesamtheit, haben die sich, glaube ich, selbst einen ziemlichen Tort angetan.
Kurze Einschätzung von Ihnen, Herr Eid.
Ja, ich glaube auch, dass das Zeichen dieser Wahl doch eines ist, was eher Europa mehr in der Wahrnehmung in die Schieflage bringt und die Sündenbockfunktion dann weiter nach wie vor gegeben ist. Denn dass sich die demokratischen Kräfte plötzlich einig werden, wir sehen in Deutschland am Beispiel der Ampel, das wird alles beschworen, aber es passiert ja auch nicht.
Mhm. Ich sehe gar nicht die Verantwortung so sehr bei der EU als auch bei den nationalen Entscheidungsträgerinnen. Natürlich sind die Herausforderungen auch gewachsen, die sind komplexer geworden. Es ist viel, viel schwieriger ist geworden, auch einfach gute Lösungen zu finden. Das haben wir ja gesehen mit dem russischen Angriffskrieg. Das ist ja ein Krieg mit der Energiekrise, mit der Klimakrise. Also es ist definitiv nicht einfacher und wir müssen handlungsfähiger werden, was es definitiv nicht einfacher macht, wenn man sich jetzt die politischen Verhältnisse anschaut. Aber wir müssen auch noch ganz klar sagen, das ist auch die Verantwortung eben nicht nur von EU-Institutionen, sondern vor allem auch von nationalen EntscheidungsträgerInnen, die den Bürgerinnen und Bürgern erklären müssen, warum es wichtig ist, eben nicht nur Nationalpolitik zu machen, sondern auch europäisch. Genauso wie den Medien nicht immer zu sagen, dass die EU zu bürokratisch sei oder zum ganz Ende. Weit weg.
Danke. Europa nach der Richtungswahl, wohin steuert die EU? Das war unser Thema heute im Forum auf SWR Kultur. Es haben diskutiert die Europawissenschaftlerin Sophie Pornschlegel, der Politikwissenschaftler Ulrich Eid und der Journalist Rolf-Dieter Krause. Ganz herzlichen Dank in diese Runde und Ihnen allen fürs Zuhören. Mein Name ist Gregor Popsch.